Guten Morgen. Ich möchte eigentlich an meine letzte Predigt etwas anknüpfen, aber zuerst muss ich mich entschuldigen. Wer sich an die letzte Predigt erinnert, der hat gemerkt, dass sie recht laut war und viel Text war. Aber darum geht es mir eigentlich gar nicht bei der Entschuldigung. Da würde man denken als erstes, ja klar, der war zu laut, deshalb entschuldigt er sich. Aber eigentlich muss ich mich entschuldigen, weil wir Menschen Schwierigkeiten haben oder es uns unmöglich ist, diesen Maßstab Gottes wirklich so zu schildern, dass man es erfasst. Wir haben das Kapitel, also von 2. Mose Kapitel 32 angeschaut, wie das Volk dieses goldene Kalb macht in der Wüste und dieses goldene Kalb anbetet. Und ich habe sehr stark auf diesen Zorn Gottes den Fokus gelegt und diesen Zorn geschildert. Aber ich kann es trotzdem nicht vermitteln, wie Gott über die Sünde zürnt. Wir haben als Menschen keine Vorstellung, wie unvereinbart Gott mit Sünde ist. Er hasst sie bis aufs Blut. Er verachtet sie und hat keinerlei Gemeinschaft mit der Sünde. Und wir haben gemerkt, dass wir aber als Menschen genau damit das Problem haben. Ich habe ich habe die 10 Gebote vorgelesen und wir haben letztendlich in diesem Text einen Spiegel gesehen, wo Gott uns etwas vorhält. Wir haben in diesem goldenen Kalb gesehen, dass sich da drin unser eigenes Bild gespiegelt hat. Ich habe es ja dabei gehabt und in dem Gold hast du dich selber sehen können. Und der Mensch verehrt sich selbst. Er macht sich selbst auch zu seinem Gott. Und er baut seine eigene Gerechtigkeit. Er ist selbstgerecht und meint damit, vor Gott bestehen zu können. Und Gott zeigt, gerade in 2. Mose 32, wie hart sein Gericht ist, dass er das nicht akzeptieren wird. Und wir Menschen sind schuldig vor Gott. Und diesen Ruf, den ich zuletzt gemacht habe in meiner Predigt, war eben, wir brauchen dringend Erlösung. Wir müssen irgendwie aus diesem Zustand herauskommen, sonst sind wir verloren. Und dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel und ich möchte deshalb auch im Neuen Testament in einen Text einspringen, der genau das zum Thema hat. Römer Kapitel 3. Paulus schreibt an die Römer einen Brief. Wir haben es als Buchform, das ist manchmal schade, wenn wir jetzt so einen Brief hätten und die Tinte sehen würden. Die Schreibweise wird viel persönlicher werden. Aber wir haben das alles kompakter in einem Buch und mit Druckschrift. Und manchmal wird dann die Bibel uns etwas unpersönlich und wir vergessen, dass sie uns direkt ins Leben spricht. Und wir müssen sie wieder quasi in unser Leben holen, indem wir anfangen, wirklich diese Seiten aufzuschlagen, zu sagen, Gott, was hast du mir, Mensch, zu sagen? Um was geht's dir wirklich? Was will Paulus uns hier mitteilen? Ja, wir steigen ein. Römer Kapitel 3, ab Vers 9. Also wir steigen mittendrin in der Diskussion ein, aber wenn wir jetzt die ganze Diskussion von Paulus aufdröseln würden, müssten wir bei Kapitel 1 anfangen. Mir geht es aber jetzt wirklich um diesen Teil, den er ausführt, ab Vers 9. Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn, um den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werke des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Soweit mal. Also eigentlich die gleiche Problematik, wie ich es letztes Mal versucht habe aufzuschildern, an diesem Beispiel des goldenen Kalbes. Es war nur eine Geschichte vor vielen tausend Jahren, die sich wirklich ereignet hat, aber das nicht direkt mit uns was zu tun hat. Wir sind nicht Israel, wir sind nicht in der Wüste, wir haben kein goldenes Kalb da zu Hause oder hier im Gottesdienstraum oder wie auch immer, worum wir tanzen. Und trotzdem hat diese Geschichte was verdeutlicht, dass etwas im Menschen steckt, was furchtbar ist. Etwas im Menschen steckt, was uns vor Gott eklig macht, was Gott verachtet. Und Paulus führt genau das aus. Auch in Römerbrief, als er mit dem Evangelium Gottes beginnt, beginnt er mit der Gerechtigkeit Gottes und beginnt damit, gerade in Kapitel 1, dass Gottes Zorn sich offenbart über alle Ungerechtigkeit der Menschen. Und hier beginnt er jetzt anhand der Bibel zu beweisen, dass es schon immer so war, weil er spricht auch zu Juden und sagt, hey, das stand schon die ganze Zeit in euren Alten Testament. Er zitiert einen Psalm nach den anderen und tut mit Nachdruck hinweisen, der Mensch ist schuldig vor Gott. Es gibt keinen einzigen, der da davon kommt. Und das passt uns eigentlich nicht so in unsere Zeit. Wir denken, hey, das ist doch pauschalisierend, der schiebt doch alles in eine Schublade, jeder Mensch ist doch ein Individuum und man kann das doch nicht so verallgemeinern. Und trotzdem steht dagegen Gottes Wort. Es ist kein Gerechter, niemand, der vor Gott bestehen kann. Wir würden gerne irgendwie Ausnahmen machen. Vielleicht gibt es irgendjemand, der irgendwann einfach alles gut gemacht hat, richtig gemacht hat. Und Gott sagt, nein, mein Urteil bleibt bestehen. Der Mensch ist schuldig vor Gott. Und es ist wichtig zu erfassen. Wir bauen uns unsere eigene Gerechtigkeit, man nennt es Selbstgerechtigkeit, und man meint, wir könnten damit irgendwie vor Gott bestehen. Und Gott sagt, nein, das werde ich nicht akzeptieren. Ich akzeptiere nicht deinen Lebensstil. Du bist schuldig vor meinen Augen. Das ist das Wort Gottes. Es trifft uns mit aller Härte. Es lässt keinen Kompromiss, ja? Ich würde ja gerne sagen, ja, Herr, jetzt waren nur die Umstände und irgendwie, ich bin halt irgendwie da reingeschlittert und es war ja nur eine Lotlüge und es war ja nur irgendwie so eine Ausnahme und mein eigentlich bin ich ja ein guter Mensch. Und Gott sagt, nein, das ist nicht wahr. Alle haben gesündigt. Paulus nimmt da diese Psalmen zusammen, es sind mehrere Psalmen, die er da zusammennimmt, die werde ich jetzt nicht lesen, aber in diesem Psalm werden natürlich so gewisse Körperteile angesprochen, Vers 13, da wird der Mund angesprochen. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Also ein offenes Grab stelle ich mir sehr eklig vor allem wenn ein Leichnam drin liegt, da würde ich einen sehr großen Bogen drum machen, wenn der Leichnam anfängt zu verwesen, stinkt es furchtbar. Und Gott richtet den Scheinwerfer auf mein Leben und sagt, dein Mund ist ein offenes Grab. Es stinkt. Es kommt Verwesungsgeruch raus. Also mir geht es jetzt persönlich so, dass ich, als ich den Text gelesen habe, ich gedacht, wie viel Bosheit geht aus meinem Mund heraus? Wie oft stelle ich mich in ein gutes Licht, während ich über andere herziehe? Im Geschäft funktioniert es ganz leicht, ja. Man merkt, jemand hat bessere Leistung wie der andere gebracht. Dann sagen wir, was hat denn der da gepfuscht? Ein offenes Grab. Ich stelle mich selber in ein besseres Licht, weil ich denke, damit besser zu sein. Aber das ist doch nicht wahr. Es zeigt nur, was in mir drin steckt. Dieser Ekel, der rauskommt, wie Jesus mal an einem Wort sagt, was aus dem Menschen herausgeht, verunreinigt ihn. Und wir versuchen da den Maßstab Gottes irgendwie runterzuschrauben und sagen, ja man, die Wahrheit darf man doch wohl über Personen sagen. Und es hat sich irgendwie in unserer Zeit eingeschlichen, auch oft unter Christen, dass man über andere herzieht und sich ja absetzt von ihnen. Meint, man wäre etwas Besseres und sagt, wie hat der sich doch schlecht und falsch verhalten? Ihr Mund ist ein offenes Grab. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Zunge betrügt. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ja, eine Schlange, wenn die den Mund aufreißt, eine Giftschlange, dann klappen die Giftzähne nach vorne und frei, also dann ist eben der Mund offen zum Beißen und sie beißt zu. Also eine ziemlich krasse Beschreibung von denen, wie wir oft unseren Mund benutzen. Und der Mensch fängt dann an, das zu rechtfertigen. Ich habe es gerade schon gesagt, und darf doch wohl die Wahrheit sagen. Und wie der sich angestellt hat, ist er selber schuld. Und ich glaube, du hast in deinem Eigenleben so gewisse auch praktische Anwendung von diesen Vers. Wie oft habe ich was gesagt, was meine Frau, was meine Kinder tief getroffen hat, weil ich auf mein eigenes Ego geschaut habe. Und ich glaube, dir geht's nicht anders, wenn du ehrlich in das Wort Gottes schaust. Und wenn du wirklich mal dein Leben betrachtest, was für Schaden deine Lippen angerichtet haben. Dann wird von den Füßen geredet, die eilen, um Blut zu vergießen. Okay, ich glaube jetzt kaum, dass jemand hier als Mörder drin sitzt. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass es so den Wandel beschreibt, auf wie wir unseren Lebensstil führen, was unsere Prioritäten sind, was unsere Ziele sind, worauf ich meine Energie einsetze. Das ist was mich gerade wieder konkret beschäftigt, wo ich merke, eigentlich geht es mir viel mehr um mein Geschäft, um meine Arbeit, um meine Karriere, als um Gottes Reich zu bauen. Und dann Vers 17, so ein vernichtender Vers, den Weg des Friedens kennen sie nicht. Sie kennen ihn nicht. Das ist etwas, was mich schwer beschäftigt, weil wenn man den Weg des Friedens nicht kennt, dann kann man ihn nicht gehen. Aber das bedeutet, dass der Mensch, der den Weg des Friedens nicht kennt, dass ihm etwas fehlt, ein Bewusstsein fehlt, ein Wissen fehlt, das er unbedingt braucht, um den richtigen Weg zu gehen. Und er hat dieses Wissen sich nicht angeeignet oder wie auch immer man es sagen will. Er hat es verpasst, er kennt den Weg nicht. Wie es in Jesaja 53 mal heißt von den Schafen, die jedes seinen eigenen Weg ging. Aber nicht den wirklichen Weg, den Weg des Friedens, den Weg zu Gott, den Weg, wo das Gewissen zur Ruhe kommt, wo der Mensch frei wird von seiner Schuld. Sie kennen diesen Weg nicht. An einer anderen Stelle sagt Paulus sogar mal zu den Korinthern, manche sind in Unkenntnis über Gott und das sage ich euch zur Beschämung. Es ist doch furchtbar, wenn man Gottes Weg nicht kennt oder den Weg des Friedens nicht kennt, Gott nicht kennt. Wenn ein dieses Bewusstsein verloren gegangen ist und man wiegt sich in Sicherheit, man denkt, alles passt doch, ich verhalte mich doch wie alle anderen, ich passe doch ganz gut in unsere Zeit. Und Gott sagt, du kennst nicht, du weißt gar nicht, um was es geht. Du machst deine Rechnung ohne die Ewigkeit. Vers 18, sie haben keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Ja, der Mund, die Füße, die Augen. Was macht eigentlich den Menschen aus? Man hat den Eindruck, er peilt, er hat überhaupt keinen Durchblick von dem, um was es wirklich geht. Wie als ob er in den Tag hineinlebt, seinen Alltag bewältigt und er verpasst die Ewigkeit. Noch viel schlimmer, er ladet sich einen Berg von Schuld auf und bemerkt diesen Berg gar nicht. Er hat gar keine Gottesfurcht vor seinen Augen. Gottesfurcht vor seinen Augen. Man könnte es natürlich sehr konkret machen. Wie sieht es mit unserer Gottesfurcht aus? Fürchten wir Gott? Haben wir die gleiche Gottesfurcht wie uns die Menschen vor 200, 300, 500 Jahren? Als Menschen hinstanden und in ihre Gesellschaft hineingerufen haben, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht? Haben wir die gleiche Gottesfurcht wie Stephanus, der in die Menge gerufen hat, ihr seid ein widerständig und hat neckiges Volk, wie sagt er das? Ich weiß gerade gar nicht. Und ihn sagt, ihr habt vor Gott eine Schuld, die ihr bereinigen müsst. Ihr meint, Gott ist hier in eurer Kultur anwesend. Ja, aber der Höchste wohnt nicht in Heiligtümern von Menschen handgemacht. Ja, haben wir diese Gottesfurcht, die bereit ist, bis in den Tod zu gehen für den Glauben? Hinzustehen und dieser Gesellschaft zu sagen, wir glauben an Gott, wir glauben, dass er die Welt erschaffen hat, wir glauben an ein ewiges Gericht, wir glauben an Himmel und Hölle, wir glauben, dass der Mensch ohne Gott verloren geht und vieles mehr. Oder haben wir auch diese Gottesfurcht verloren? Dann entspricht es eigentlich nur dem Wesen von den Menschen. Paulus beschreibt hier, was in jedem Menschen drinsteckt, wozu er neigt. Er neigt dazu, Gott nicht zu fürchten, Gott irgendwie aus seinem Leben zu verdrängen, dass jetzt Gott konkret hier und jetzt in dieser Sekunde einen konkreten Anspruch an mein Leben stellt, wie ich mein Leben zu führen habe. Ich merke, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, dass man Gott oft auf Distanz hält und nicht so konkret dass er jetzt einen Anspruch an mich stellt. Viele Dinge schiebt man auf die lange Bank. Ja, irgendwann werde ich mal irgendwas für Gott dann tun. Irgendwann werde ich mal den Leuten das oder mit den Bekannten sprechen und so weiter. Keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Es ist schon hart. Also Paulus benutzt hier eine sehr harte Sprache, um uns zu verdeutlichen, der Mensch ist schuldig vor Gott. Da gibt's nichts zu diskutieren. Auch wenn die Presse, die heutzutage die Presse oder wie auch immer oder viele Christen das etwas runterspielen wollen, das Wort Gottes steht, es ist unerschütterlich. Man kann es nicht umdeuten, nicht irgendwie sich in ein besseres Licht drücken. Alle sind abgewichen. Vers 19 kommt dann auf das Gesetz zu sprechen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft wird und alle Welt vor Gott schuldig ist. Das heißt, Gott stopft uns den Mund. Er schiebt uns sozusagen sein Gesetz in den Mund und wir können nichts mehr sagen. Ja, das Gesetz ist am besten zusammengefasst, vielleicht in den 10 Geboten oder noch knapper zusammengefasst in den: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Damit ist das ganze Gesetz erfüllt. Und in beiden Bereichen habe ich und du auch versagt. Der Mensch kann nichts mehr sagen. Er kann vor Gott nichts mehr in den Mund nehmen. Kann nicht sagen, schau mal, wie gut ich bin. Einmal habe ich dich geehrt oder einmal habe ich jemand geholfen oder wie auch immer. Das zählt nicht. Wer einmal gesündigt hat, dessen Mund ist verstopft. Er kann vor Gott keinen Anspruch mehr stellen, dass er gerecht ist. Vers 20, weil aus Werk des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, Gott hat ein sehr großes Anliegen, dass wir Sünde erkennen. Und deshalb gibt er uns auch sein Wort. Und wenn Paulus hier das Gesetz benutzt, meint er natürlich das mosaische Gesetz, was die Juden hatten. Er spricht zu seinem Volk und sagt, ihr wollt durch das Halten dieser Gebote gerettet werden. Das funktioniert nicht. Gott hat euch dieses Alte Testament, also die Mosebücher und auch das ganze Alte Testament dazu gegeben, dass ihr eure Sünde erkennt. Und Gott gibt uns sein Wort, gerade das Alte Testament, besonders deshalb, damit du deine Sünde erkennst. Und wenn du hier drin sitzt und meinst, du bist ein guter Mensch, dann lese bitte mal gründlich das Wort Gottes und wende es auf dein Leben an. Lese die 10 Gebote, leg die Bergpredigt daneben, was Gottes Maßstab wirklich bedeutet. Weil wir Menschen neigen dazu, den Maßstab Gottes immer so weit runterzuholen, dass eine Schnecke drüber kriechen könnte. Aber das gilt nicht vor Gott. Gottes Maßstab bleibt oben bestehen. Und er sagt, kein Mensch, absolut kein Mensch kann durch das Gesetz gerettet werden. Das heißt, wir Menschen haben eben dieses riesengroße Problem, was ich vor ein paar Wochen geschildert habe an diesem goldenen Kalb, dass wir eine Rettung brauchen, die außerhalb vom Gesetz ist. Wir brauchen dringend eine Erlösung, eine Befreiung von diesem wahnsinnigen Druck, der auf unserem Leben, auf unserem Gewissen, auf unserem ganzen Sein lastet. Die Sünde bringt uns ins Gericht, bringt uns in die Hölle. Und deshalb dieser Text. Ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von den Gesetzen und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen war, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertigt, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens.
so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Oder ist Gott nur ein Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das sind ganz schön mächtige Worte. Ich habe mir wirklich überlegt, als ich den Text so durchgegangen bin, ob ich überhaupt darüber predigen soll, weil er so unwahrscheinlich komplex geschildert ist. Paulus holt unwahrscheinlich aus. Er kommt von einer Argumentation in die andere. Er stellt eine Behauptung aus. Er widerlegt die Behauptung. Und die Sätze von Paulus werden immer länger. Und man denkt halt, am Ende denkt man, was hat er denn am Anfang gesagt und was bedeutet es jetzt konkret? Und es ist manchmal wirklich schwierig, das von der Theologie auszuführen, was das umfangreich von der Theologie für die Errettung bedeutet. Und es wird mir heute Abend, morgen unmöglich sein, das jetzt im Textstudium alles einzeln zu betrachten und jedes einzelne Wort genau anzuschauen, obwohl es wichtig ist. Aber was wir merken, ist ein unwahrscheinliches Feuer des Paulus. Er hat ein tiefes Verlangen, uns aufzuzeigen, wie ein Mensch gerettet wird. Wie er aus diesem Schlamm der Sünde, aus diesem Treibsand, der uns nach unten reißt und der uns handlungsunfähig macht, herausgeholt werden kann. Das war doch das was in den Herzen von Paulus gebrannt hat. Und wir kommen nicht drum rum, kurz uns zu überlegen, wie das Leben von Paulus war. Wie er wirklich in seiner blinden Wut gemeint hat, Gott zu dienen, seine eigene Gerechtigkeit aufrichten wollte, als er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Er hat verzweifelt versucht, durch das Gesetz errettet zu werden. Er sagt, ich war ein Eiferer für Gott. Ich habe alle den höchsten Preis bezahlen wollen, um das Gesetz zu erfüllen, sagt er an einer anderen Stelle. Und dann vor Damaskus begegnet ihn Jesus Christus und alles bricht zusammen. Als Jesus Christus in sein Leben spricht, als er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst, dann wird er erschüttert. Der Boden bricht zusammen, er fällt in die Tiefe und hat keinen Halt mehr. Er merkt, er ist schuldig vor Gott. Er hat das Gesetz nicht erfüllt. Also es zeigt, was in uns Menschen steckt. Wir wollen Leistung bringen, wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen, wir wollen irgendwie es schaffen, in den Himmel zu kommen, uns selber irgendwie einen Weg zu bahnen, durch irgendwelche Tricks und Kniffel oder durch einen besonderen Lebensstil, durch irgendwelche Religion, durch irgendwelche Methoden, durch irgendwelche Strategien, irgendwie in den Himmel zu kommen. Bis du vor Gott scheiterst, bis er dir wirklich seinen Maßstab vor Augen hält und sagt, du kannst es nicht. Und in dieser Situation befand sich Paulus. Und dann offenbarte ihn Gott seinen ganzen Rettungsplan. Und als er den Rettungsplan Gottes sieht, da ist er so ergriffen, dass er sein ganzes Leben in Gottes Dienst stellt. Und dieses Römerbrief ist eben voll von dieser Herrlichkeit. Auch der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, also eigentlich jeder Brief, der Philipperbrief. Man könnte jetzt einen neben den anderen legen und diese Herrlichkeit der Rettung herausarbeiten. Wie groß diese Errettung ist. Und du hast gemerkt, als wir den Text gelesen haben, wie er da Nachdruck drauf legt. Hast du das gesehen? Wie er sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt und werden umsonst gerettet. Gott schenkt eine Rettung außerhalb des Gesetzes, ja? Außerhalb des Gesetzes schenkt Gott seine Gerechtigkeit. Er rettet, er erlöst, er gibt ein Sühneopfer. Ja, so ganz viele Begriffe benutzt er, um uns zu zeigen, wie der Mensch gerettet wird. Und er richtet unseren Blick auf Jesus Christus. Und sagt, schau dir diesen Mann an. Er ist anstelle von dir gestorben. Er wurde dieses Sühneopfer, Vers 25. Nun, wenn Paulus das Wort Sühneopfer benutzt und zu Juden spricht, wussten die sofort, was das bedeutet. Für uns ist das oft schwierig, weil wir uns leider nicht mehr so gut in der Bibel auskennen. Das ist eigentlich ein verloren gegangenes Gut. Aber wir finden dieses Sühneopfer natürlich auch gerade im Alten Testament, dass es eine unwahrscheinlich wichtige Rolle spielt. 3. Mose, Kapitel 16, der große Versöhnungstag. Einmal im Jahr musste der Hohepriester in die Stiftshütte hineingehen, hinter den Vorhang, in das Allerheiligste mit Blut und hat einmal gegen diesen Sühnedeckel, das gleiche Wort, also das, ja, das gleiche Wort, wie für, wo hier auch benutzt wird sozusagen. Es sind natürlich zwei Sprachen. Aber einmal musste er dieses Blut gegen diesen Sühlendeckel sprengen und siebenmal gegen die Erde. Und Gott hat gesagt, wenn er dieses Blut sieht, wird eben eine Sühnung geschehen. Dass die Sünde wird bedeckt werden. Und es war unwahrscheinlich wichtig für das Volk Israel, dass dieser große Versöhnungstag mit Blut begangen wurde, weil in diesem Blut war das Leben des Tieres und es musste sterben. Das Tier musste sein Leben verlieren und dann wurde mit diesem Blut Sühnung getan für die Schuld des ganzen Volkes. Wenn es dieses Opfer nicht gegeben hätte, hätte dieses Volk keine Gewissheit gehabt, dass ihnen die Schuld vergeben sind. Oder besser gesagt, dass die Schuld bedeckt wurde, zugedeckt wurde. Gott hatte seine Decke darüber gelegt. Wie wenn über dein Leben, dein ganzes vergangenes Leben, so eine Decke gelegt worden wäre. So ging es den Juden damals oder den Israelis heutzutage oder Israeliten nach alttestamentlichen Wort. Ja, sie haben gemerkt, ihr Leben, da ist wie so eine Decke drüber. Gott sieht nicht mehr das, was ich verbrochen habe. Und kaum war die nächste Sünde begangen, schon war wieder das Problem da, dass das wieder bedeckt werden musste und wieder bedeckt werden musste und wieder bedeckt werden musste, nächstes Jahr wieder bedeckt werden musste. Sie hat das Gewissen nicht wirklich befreit. Also ist natürlich super für jeden, der heute Morgen um 9 schon da war, weil genau das ist das, was der Hebräerbrief aufzeigt, wo wir heute Morgen gelesen haben. Hebräer Kapitel 9, 1 bis 15 hast du, glaube ich, gelesen. Genau. Das Gewissen war nicht wirklich frei. Es war nur zugedeckt, schichtweise. Und manchmal habe ich den Eindruck, also so ging es mir als junger Mensch, dass wir als Christen auch so ein Verdeckungsprinzip fahren, ja? Man lebt und man merkt, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, jetzt muss ich schnell Gott um Vergebung bitten. Die Sünde muss schnell irgendwie zugedeckt werden. Und irgendwann merkst du, ey, ich komme da irgendwie nicht raus, mein Wesen ist irgendwie so böse und ich versuche immer das zuzudecken und versuche das irgendwie zu sühnen. Ja, also ich komme ja zu Gott und ich hoffe, dass es irgendwie zugedeckt wird. Und Paulus zeigt hier, nein, das, was Jesus Christus getan hat, geht viel, viel weiter, ist viel, viel tiefer. Es ist nicht nur ein Zudecken, es ist ein Wegnehmen. Und das ist der große Unterschied zum Neuen Testament, zum Alten Testament. Im Alten Testament wurde die Sünde nur zugedeckt. Im Neuen Testament wird sie weggenommen. Gott nimmt deine Sünde hinweg. Er reißt sie aus deinem Leben. Er gibt dir eine ganz andere Identität in Jesus Christus. Und deshalb kommt hier auch diese Formulierung in Vers 24. Aufgrund der Erlösung in Christus Jesus. Und dieses in Jesus Christus erlöst, ist ja genau die Botschaft, die besonders auch Roland immer wieder betont hat, dass wir in Jesus Christus gerettet sind. Dieses Wort in hat einen unfassbaren Wert, dass wir in Jesus Rettung haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an die Osterpredigt von Uli, wie dieser Rettungsring, ja? In Jesus gerettet. Wir gehen nicht mehr unter. Aber es gibt uns auch eine ganz andere Identität. Außerhalb des Gesetzes. Wir versuchen wirklich oft, das Gesetz wieder ins Christsein reinzubringen. Ich muss da ein gewisses Regelwerk befolgen, dann bin ich ein guter Christ. Und Paulus sagt, es ist außerhalb des Gesetzes. Wenn du gerecht sein willst, dann muss Gott dich gerecht sprechen. Er muss dich gerecht machen. Und hast gemerkt, wie oft hier Gerechtigkeit und gerecht in diesem Text drinsteht? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal in diesem Abschnitt, wenn ich es mir richtig markiert habe. Es geht darum, gerecht vor Gott zu werden. Was heißt eigentlich gerecht? Schwierige Frage. Ich habe gedacht, oh, ich habe da gar nicht so eine richtig gute Antwort drauf. Soll ich mir die Frage überhaupt hier stellen? Was ist gerecht? Ist es für uns Menschen in unserer heutigen Zeit überhaupt noch wichtig, gerecht zu sein? Ja, was heißt gerecht, in Staat zu sein? Okay, man kann jetzt sagen, wenn jetzt jemand alle unsere deutschen Gesetze einhalten würde, wäre er ein gerechter Bürger, stimmt das? Also es ist ein bisschen verrückt, was wir alles für ein Regelwerk da zur Verfügung haben. Da ist ja alles geregelt, welcher Stoff man hier in diesen Raum aufhängen muss, wie die Stühle zusammenhängen müssen, welche Türen und wo Brandschutzwände sein müssen, wie überhaupt die Beleuchtung und die, ja, in Arbeitsräumen ist dann noch genau geklärt, welche Farbe die Wände haben dürfen und so weiter. Das kann nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben. Wenn wir das auf die Bibel übertragen, kann man natürlich schon sagen, es gibt ein Gesetz. Gott hat ein ganz großes Regelwerk gemacht. Aber wenn man dieses Regelwerk einhält, ja, den Sabbat halten und die Opfer bringen und so weiter, ist man dann gerecht vor Gott? Dann hätten wir Menschen sowieso ein Problem, weil es gibt keinen Tempel mehr, es gibt keinen Ort, wie ein Mensch gereinigt werden kann durchs Blut, nach Gesetz, rein Gesetz. Das heißt, wir hätten ein massives Problem, unsere eigene Gerechtigkeit irgendwie zu bekommen. Aber dann, wir kommen wieder zum alten Problem, dass wir versuchen, durch das Gesetz gerecht zu werden. Und Gott sagt, es funktioniert nicht. Selbst wenn du dir eine riesengroße Latte von Prioritäten und Verhaltensweisen für dein Leben zurechtbiegst, wie du selbst ein guter Mensch sein willst, wie viel Geld du spenden willst oder am besten alles hergeben willst und wie du dein ganzes Leben für eine gute Sache oder für Gott einsetzen willst, es würde dir nichts bringen. Du wirst dadurch nicht gerecht. Gerecht bedeutet, vollständig den Maßstab Gottes zu erfüllen. In allen, absolut. Und Paulus sagt ja in Vers 23, wir haben diese Herrlichkeit, die Gott für unser Leben gedacht hat, dass wir genau das machen, verfehlt. Wir haben es verfehlt, wir haben es verpasst. Du hast dein Leben verbockt auf Neudeutsch. Und deshalb muss die Rettung außerhalb des Gesetzes geschehen. Gott muss dich gerecht machen. Gott muss dich, irgendwas muss in dir passieren, dass du vollständig verändert wirst. Und wie soll denn das funktionieren? Und das ist ja genau das, was Paulus hier beschreibt. Dass es nicht durch unsere eigene Anstrengung geschieht. Nicht dadurch, dass ich jetzt streng ich mich an. Jetzt muss es funktionieren. Jetzt will ich versuchen, alles irgendwie, die 10 Gebote zu halten und wie auch immer. Das geht nicht. Paulus sagt dir ganz klar, du wirst gerettet, du wirst gerecht, wenn du an Jesus Christus glaubst. Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit dort Gottes, durch den Glauben an Jesus. 24, aufgrund der Erlösung, die in Jesus ist. Und vieles mehr. Also du kannst es wirklich danach studieren. Paulus tut wirklich sagen, das ist die logische Schlussfolgerung. Die Rettung muss durch Jesus Christus kommen. Und die Rettung kommt durch den Glaube. Was ich glaube, ja, das führt er dann in Kapitel 4 aus. Glaube bedeutet, Gott wirklich beim Wort zu nehmen. Zu sagen, Gott, ich glaube, dass jemand anderes an meiner Stelle gestorben ist. Dass Jesus den ganzen Zorn, der mir galt, auf sich nahm. Dass er den Tod, den ich für mein Leben verdient hat, auf sich genommen hat. Und das ist ja das Evangelium. Das muss ja in uns ein Feuer wachrufen, ja, wo wir sagen, dafür lebe ich, dafür sterbe ich. Ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist, um mich zu retten. Und ich, soweit ich verstehe, bin jetzt ein gerechter Mensch. Nicht, überhaupt nicht, weil ich irgendwie gut bin, sondern weil Gott mich für gerecht erklärt hat. Und wir sind hier im Richtersaal Gottes. Wir stehen mit Gott zu Gericht. Ja, hier steht Gott als Richter. Und er ruft dich und mich auf und sagt, wie sieht's aus in deinem Leben? So und so sind die Sachlage. Wie willst du dich rechtfertigen? Was willst du bringen, um dass du eben nicht verurteilt wirst? Und ich kann nur sagen, ich habe nur Jesus. Er hat für meine Schuld bezahlt. Und Gott sagt, okay, das reicht. Es reicht völlig aus, du bist gerecht, du kannst gehen als freier Mensch. Du kommst in die Ewigkeit. Aber wie sieht's aus bei dir? Kannst du das sagen? Oder sagen, naja, jetzt schauen wir mal, gut gegen schlecht aufwiegen irgendwie. Also so und so viele gute Sachen habe ich getan, die anderen Sachen sind nicht so wichtig. Sagt Gott, keine Chance. Das Urteil wird vollstreckt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Erlösung ist so einfach, so klar, so konkret, so greifbar, umsonst. Wir denken immer, wenn es umsonst ist, dann wird es ja wohl irgendeinen Hintergedanken haben. Ja? Da muss ja irgendwo ein Haken dran sein. So sind wir geprägt durch unsere Kultur. Aber bei Gott ist es anders. Was Gott umsonst gibt, das hat einen unermesslichen Wert. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns in ihm nicht auch alles schenken? Ich kann dir nur empfehlen, befasse dich mit der Erlösung. Ja, was es wirklich bedeutet, Erlösung, wieder so ein Wort, dass man herausgelöst wurde aus einem alten Zustand. Eigentlich ist das Begriff dazu benutzt worden, wenn ein Sklave freigekauft wurde. Du wurdest erkauft als Christ. Also jemand hat den Kaufpreis bezahlt. Jemand hat das Urteil, das über dein Leben lag, auf sich genommen. Das ist die Errettung. Das ist das Feuer, was in Paulus brannte. Wo er sagte, dafür will ich leben. Dafür will ich sterben. Und Gott richtet unseren Blick wieder auf Jesus Christus. Er zeigt uns seine Gnade und zeigt, dass das unser ganzes Leben verändern soll eigentlich. Dass es dieses Feuer in unser Leben kommen soll und zu sagen, ich will wirklich für Jesus leben. Wenn er für mich gestorben ist, dann kann doch für mich kein Preis zu groß sein. Wenn Gott mich gerecht gemacht hat, was soll dann das alte Leben? Wieso soll ich mich noch mit der Sünde abgeben? Das hat doch überhaupt keinen Wert mehr. Davon hat mich doch Jesus befreit. Das ist genau die Argumentation von Römer. Sollen wir denn jetzt noch in der Sünde verharren? Warum? Nein, es gibt gar keinen Grund mehr zu sündigen, weil Gott hat uns frei gemacht. Das Gewissen ist frei. Das Herz kann aufatmen. Oh, wie furchtbar war das, als ich als junger Mensch wirklich in mein Zimmer lag und zu Gott geschrien habe, weil ich genau das versucht habe, durch Gesetz gerettet zu werden, ja, irgendwie mein Leben in den Griff zu kriegen, irgendwie Kontrolle zu bekommen, dass ich irgendwie schaffe, doch Gott irgendwie für Gott zu leben. Ich habe gemerkt, das entgleist mir. Ich kann vor Gott nicht gerecht sein. Und dann habe ich gesehen, was die Erlösung wirklich bedeutet. Dass Gott dich und mich retten will, umsonst. Indem er eben in seine Hand einschlägt. Und das Gewissen wird frei. Man weiß, mir ist vergeben. Die ganze Sünde ist weggenommen. Er hat alles getan. Das ist die Botschaft, die Paulus hier mit großem Nachdruck ausführt. Vielleicht lesen wir zum Abschluss. Also er führt es auch weiter bis Kapitel 8 dann. Vielleicht lesen wir zum Abschluss auch die letzten Verse von Kapitel 8, weil das einfach so gewaltig ist, was Gott uns in der Erlösung schenkt. Ja, Römer 8, Vers 31. Was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie soll er uns in ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen, nachdem er gerecht gesprochen wurde? Wenn der Richter der Welt sagt, du bist gerecht, wer will dann noch verurteilen? Christus ist doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Unser Anwalt. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerichtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Hier merken wir dieses Feuer, wie Paulus sagt, wir sind von Gott geliebt. Er bietet uns diese Errettung an. Und jeder, der in diese Hand eingeschlagen hat, gesagt hat, ja, ich vertraue dir, oh Gott. Ich nehme dich beim Wort. Jesus ist für mich gestorben. Der wird überschüttet mit der Liebe Gottes, mit der Liebe Jesu Christi. Er weiß, er ist auf Ewigkeit errettet. Es gibt nichts mehr, absolut nichts mehr, was zwischen ihn und Gott steht, treten kann.
weil Jesus ihn die Schuld vergeben hat. Er ist gerecht durch das Blut Jesu Christi, weil ein anderer für ihn bezahlt hat. Das ist das Evangelium. Das verkünden wir. Und ich weiß, dass ich eigentlich nur die Worte benutze, die die Bibel benutzt. Aber das ist das, was unser Leben ausmacht. Das, was unsere Existenz als Christen ist, ist, dass wir gerettet sind durch Jesus Christus. Ihn sei in Ewigkeit der Lob. Und das wird die Ewigkeit ausmachen, dass er anstelle von dir und mir gestorben ist. Und ich flehe dich an, wenn du das nicht hast, diese Errettung, dann ergreif sie. Jetzt ist sie umsonst. Aber irgendwann ist es zu spät. Du hast nur ein kurzes Leben. Verpasse nicht diese Gelegenheit, diese Errettung, die Gott anbietet, zu ergreifen. Es ist so einfach, errettet zu werden. Denk an Martin Luther, wie ihm die Augen aufgingen und er gesagt hat, ich bin aus Gnade errettet. Ich bin durch Glauben errettet. Ich bin durch Jesus Christus errettet.